Ich hatte so eine kleine Trauerphase um meinen Kosenamen, der mir mein Ex-Mann gesagt hat. Der wurde so zum Begriff. Der ganze Freundeskreis hat mich am Ende so genannt. Und dann fällt das ja weg. Mein Ex-Mann kann mich ja dann nicht mehr so nennen. Das ist irgendwie komisch. Das geht dann irgendwie wie zu weit, weil es sehr intim ist. Aber trotzdem habe ich so wie einen Namen, der mich 15 Jahre lang begleitet hat, habe ich einfach nicht mehr, oder? Das ist ein kleiner Schmerz, aber
kann ja, sehr groß
man kann
sein.
Sich, kann auch ein großer sein. Und das haben wir natürlich auch jetzt im Buch gemacht. Also es erzählen alle von schmerzlichen Erfahrungen und Erlebnissen, die sie zum Teil auch sehr stark geprägt hat. Das kann man auch nicht jetzt weg beschönigen. So. Ich glaube, das fällt auch sehr oft oder ist sehr oft gefallen, dieses wir sind zu den Frauen geworden, die wir sind, wegen all diesen schönen und schmerzhaften Bausteinen.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen
und Cesar Trautmann. Und ich bin immer noch in der Schweiz, total schön. Wir hatten gestern schon zwei ganz schöne Aufnahmen und jetzt haben wir heute noch jemand sehr, sehr Besonderen zu Gast und sitzen wieder bei Agneta im Wohnzimmer, Katinka zu Hause in Hamburg. Und wir haben Priska Amstutz bei uns.
Hallo.
Vielen, vielen Dank.
Herzlich willkommen.
Dass du da bist.
Meine große Hoffnungsträgerin für die nächsten Jahre. Ich bin nämlich 36. Und ich habe das Gefühl, mein Leben ist zu Ende.
Oh nein, nein, nein.
Also ich setze in der nächsten Stunde auf dich. Gut. Liebe Priska, denn du hast ein wundervolles Buch gerade geschrieben. Cesar, du hast es schon verschlungen. Mhm. Mir wurde es auf der Rückreise versprochen. Das neue 40.
Und hast es zusammen mit einer Partnerin oder im Zweifel auch Freundin, Leonie Hof.
Genau, meine Co-Autorin.
Co-Autorin, genau. So, und ich habe dich gescoutet in der Brigitte Woman, oder Brigitte?
Brigitte Woman, ja.
Genau. Weil die lese ich natürlich sehr, sehr gerne für die etwas herangewachsene Frau, die aber trotzdem noch total cool ist. Und das Buch sofort gekauft und dachte, wow, hätte es das mal vorher gegeben. Und jetzt ist natürlich die erste große Frage, wie bist du darauf gekommen?
Ja, ein bisschen aus dieser hätte es das doch vorher gegeben Situation. Wobei ich sagen muss, mir ging es nicht so wie Katinka. Mhm. Ich hatte da irgendwie, ich glaube, ich hatte gar keine Zeit, mich vor der 40 zu fürchten. Kleine Kinder, Karriere, alles gleichzeitig. Sehr eine intensive Lebensphase zwischen 30 und 40. Dann bin ich 40 geworden. Und das Lustige ist, dass ich mit meiner besten oder längsten Freundin auch meinen Geburtstag teile. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag und haben das immer wieder gefeiert zwischen 20 und 40, auch den 40. mit einem großen Fest. Und ich fand das total gut. Ja. Und dann, als ich 41 wurde, kurz vor meinem 41. Geburtstag, habe ich so gemerkt, ach, ja doch, das stimmt ja, es geht jetzt wirklich nicht mehr wieder rückwärts, sondern jetzt kommt 41 und dann irgendwann 45 und dann wahrscheinlich, wenn es nach den Naturgesetzen geht, irgendwann die 50. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ach doch, irgendwie schon anders, irgendwie hatte ich da mit 41 und plötzlich so eine kleinere, vielleicht nicht Krise, aber so...
Kleinen Durchhänger.
Durchhänger, genau.
Würde der Norddeutsche vielleicht sagen.
Parallel dazu habe ich dann auch so gemerkt, eben, dass ich mich, wenn ich mich so umschaue, dass ich so auf Instagram die Accounts von jungen Frauen nicht mehr so spannend finde und eben vielleicht bei Brigitte nicht so sehr. Brigitte funktioniert wahrscheinlich für alle Altersklassen, aber dass ich mich auch eher so zu Titeln wie Brigitte Woman so hingezogen fühle.
Ist bei dir noch nicht, Katinka, ne?
Nö.
Okay, ja gut.
Nein. Ja, genau. und vor allem so eben auf Instagram so Frauen entdeckt habe, viele aus dem skandinavischen oder angelsächsischen Raum, die eben vielleicht so Mitte 40 sind und Style-Blogs haben und irgendwie über Perimenopause sprechen. Und ich fand das alles ganz irgendwie spannend und irgendwie plötzlich auch so inspirierend. Vorher habe ich mich wirklich selten über mein Alter irgendwie definiert und dann plötzlich fand ich aber so, ah, mal doch, das, da hat es irgendwie Aspekte an diesen Frauen, die ich spannend finde. Und parallel dazu ist mir einfach sehr oft aufgefallen, wie anders es für meine Mutter war, in den 80er Jahren 40 zu sein. Ich bin auch in einer sehr ländlichen Gegend aufgewachsen, aber mit einer kanadischen Mutter, die da in der kleinen Schweiz, im kleinen Kaff, ihre Kinder großgezogen hat. Also immer so ein bisschen dieses große, sie ist aus Montreal, aus einer großen Stadt. Und also irgendwie so mit einer irgendwie Mutter, die in vielen Bereichen viele Erfahrungen hatte, die aber trotzdem in diesen 80er und 90er Jahren ganz, ganz ein anderes Leben gelebt hat als jetzt heute ich und meine Freundin. Und
was zum Beispiel? Ja, was waren so die größten Unterschiede?
Also der größte Unterschied ist sicher so dieses ganz klassische Rollenmodell mit Hausfrau, Mutter zu Hause. Meine Mutter hat wieder gearbeitet, als ich etwa 12 war. Also diese große Pause und Karriere oder Beruf sehr hinten anstellen, das war natürlich das Größte. Und dann aber auch, ich glaube, auch in so kleineren Dingen wie Kleidung, Stil, Ausgehen auch. Also heute spreche ich mit jungen Mitarbeiterinnen auf den Redaktionen über Clubs. Die gehen immer noch in die gleichen Clubs wie ich vor 15 Jahren. Also das hat sich alles irgendwie sehr angenähert.
Aber gehst du auch noch hin?
Schon seltener, aber wenn, dann ja, dann sind das so oft noch ähnliche oder zumindest manchmal die gleichen Orte, an denen ich mich bewege, wie meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Und ja, so in dem ganzen Lebensgefühl gibt es große Unterschiede, habe ich das Gefühl.
Ja, und dazwischen sind ja nur 20 Jahre oder 30. Ja,
20, 30 Jahre. Und dann fand ich, eigentlich wollte ich dann mal so dieses Lebensgefühl. Und ich habe eine Freundin, die ist so 12, 13 Jahre älter als ich. Und sie war immer so ein bisschen, wenn ich groß bin, möchte ich werden wie sie.
Ja,
oder so leben. Oder so dieses positive, lebensbejahende, ich stehe in der Mitte des Lebens und genieße das in allen Zügen. Patchwork-Familie, aber das Gröbste ist dann so ein bisschen vorbei. Und so. Also die hat das immer so ausgestrahlt. Und dieses Gefühl, das wollte ich irgendwie einfangen, mit Frauen sprechen, die eben so vielleicht so leben und ihre Erfahrungen weitergeben. Und ich habe mit Leonie Hof zusammengearbeitet und sie ist ein bisschen jünger als ich, knapp 2 Jahre. Und sie hatte dann große Angst vor ihrem 40. Geburtstag. Das war dann so ein Thema. Und sie schreibt so toll und irgendwann fand ich dann so, wir müssen irgendwie diese Sorgen und diese, dass es eben eigentlich gar nicht so schlimm ist, sondern eigentlich sehr viel Gutes mit sich bringt. Und was wir so in unserem Umfeld erleben, das müssen wir irgendwie in ein Buch bringen. Da wir beide im Magazinjournalismus damals gearbeitet haben, lag so ein Buch, das so wie eine Art Magazin ist, so ein bisschen Coffee Table, aber trotzdem viel Service und Information und Inspiration beinhaltet.
Sehr schön.
Lag dann so nahe. Ja.
Ist ganz schön, dass du das mit der Inspiration sagst, weil Cisa hat mich im Vorfeld von dem Podcast gefragt, hast du das eigentlich auch, dass du Frauen dann bewunderst, die dann halt schon reife Erwachsene oder wie auch immer sind und die dich dann inspirieren? Und ja, klar, hat halt irgendwie jeder.
Aber ich bilde mir ein, dass ich das erst auch tatsächlich vielleicht so mit 40 oder roundabout 40 mir darüber Gedanken gemacht habe, Frauen anders anzuschauen. Also, weil es ganz ähnlich, wie du es beschreibst, ja, irgendwann stellen wir fest, nee, rückwärts geht's nicht mehr. Gut, war jetzt nie die Frage, ich wollte nie rückwärts, aber es hat eine andere, also die Endlichkeit kommt einem eben irgendwann näher und das haben wir ja neulich oder haben auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen, wenn wir Gäste hatten, die, wo es dann um Elternpflegen geht und so weiter, dass da die eigene Endlichkeit natürlich auch ins Spiel kommt. Und solange das nicht so ist, solange die Eltern noch frisch sind und irgendwie voll im Leben und man selber und eine Familie gründet und so, denkt man nicht an die Endlichkeit. Und so um die 40 ist eben so der Zeitpunkt irgendwie.
Ja, ich glaube, das ist ein roter Faden, der durchs Buch geht. Also manche, die sagen, manche der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die haben das alle erwähnt oder diese Erkenntnis, die so banal ist, oder so, was ist denn die Alternative? Oder die Alternative ist eben nicht älter zu werden. Das heißt, das wollen wir ja alle nicht, oder? Also sterben jetzt wäre recht schade. Darum das Vorwärtsgehen und dann das aber so versuchen zu genießen, zu gestalten, dass man eben das, was man schon gelernt und erlebt hat, halt auch bestmöglich genießen kann und dass einen das stärkt. Und das mit das, was du erwähnt hast, mit dem eben wenn Eltern vielleicht krank werden oder auch sterben, das ist natürlich ein Auslöser für ganz viele dieser großen Fragen, die dann auch viele der Frauen in unserem Buch erwähnt haben. Soll ich jetzt wirklich, eben es geht irgendwann zu Ende leider, und soll ich das jetzt noch so weitermachen oder wäre jetzt vielleicht an der Zeit nochmal die Richtung zu ändern, beruflich oder in Beziehungen?
Genau, da würde ich denken, dass wir eben wahrscheinlich fast die Ersten auch sind, die sich das trauen, es nicht so zu machen wie die eigenen Mütter.
Genau.
Also da habe ich auch wirklich viele Freundinnen oder viele haben wir auch im Podcast, die keine Vorbilder in dem Sinne haben. Oder du hast jetzt von einer erzählt, aber die ist 10 Jahre älter als du, eine Freundin. Also ich habe auch gerne ältere Freundinnen.
Ich nicht. Cisa, wie viele Jahre trennen uns eigentlich?
Also ich werde jetzt 52 und du bist 36.
Yes.
Genau.
Nein, ich habe das sehr gerne. Auch erst seit einigen Jahren, aber sehr, sehr gerne.
Ja, also es ist echt eine Bereicherung.
Du hattest gerade das Wort Genuss erwähnt. Ist das so ein Wort, ist das ein Thema, was so die Jahre sehr prägt?
Ja, ich glaube immer noch, also wenn ich jetzt mich anschaue, meine Co-Autorin Leonie und auch viele meiner Freundinnen, es ist jetzt schon immer noch eine sehr intensive Zeit. Also wenn man Kinder hat, sind die meistens noch nicht ausgezogen. Beruflich eben ist man weiterhin sehr eingespannt oder es nimmt wieder zu, wenn man eine Pause eingelegt hat oder reduziert hat. Also jetzt so genießen im Sinne von Freizeit und Zeit für sich, das wird jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel mehr sein als zuvor.
Ich habe eher gedacht, so aber die Früchte genießen, also die Ernte irgendwie einfahren.
Ja, so in die Richtung, oder? Also dass man das genießt, dass man weiß, was man will, dass man sich darauf konzentriert. Also ich glaube, das ist schon ein Gewinn auf eine Art und Weise, den man irgendwie eben jetzt langsam so auch aus das sehen kann und auch aus das genießen kann. Ja.
Ich habe so ein bisschen das, was bei mir ankommt, im Gefühl ist so, dass das, worauf man sich, dass man sich auf sich verlassen kann, also dieses in sich selber, auf seinen eigenen Wert, auf das, was man kann oder auch nicht kann, zu vertrauen.
Genau, also ich glaube, die Selbstkenntnis, oder dass man sich selber versteht, dass man sich selber kennt, dass man weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert, was man braucht, was man nicht mehr braucht. Ich glaube, das kristallisiert sich in diesen Jahren extrem schnell heraus. Das ist wirklich so ein Aufbau, der wahrscheinlich irgendwann als Teenager beginnt und die ersten Früchte wahrscheinlich wirklich in dieser Zeit so richtig, wie du sagst, zum Tragen kommen. Also das haben wir sehr oft in vielen Gesprächen gehört oder so, dass man ganz lange noch sich an dem festgehalten hat, ich muss doch und was denken denn die anderen und ich funktioniere auch, weil ich in dieser Rolle, also viel auch Rollenbilder, die man irgendwann dann beginnt abzulegen.
Also das hat ja vor allem sehr viel mit den Hormonen zu tun.
Ja.
Also da haben wir uns auch schon ein bisschen mit beschäftigt und wir haben, ich weiß gar nicht, in 2 Wochen, glaube ich, eine im Podcast, die beschäftigt sich nur mit Hormonen und alles rauf und runter und viele Frauen und du ja, glaube ich, auch. Oder sie wird auch zitiert im Sheila Delis.
Ja.
Weil das Buch hat mir echt die Augen geöffnet. Mhm. Dass ich dachte, Alter, wie ist das? Was schreibt die denn? Ja. Ist ja der Wahnsinn. Und wie einfach ist das erklärt? Ja, und wie schön ist das, dass die Fragezeichen dann gehen? Also, ja. weil Katinka, du sagtest, dass man zuverlässiger wird, also in seinem Gefühl und durch die vielleicht Reife und so weiter. Und ich weiß aber, dass ich vor ein paar Jahren bei meiner Gynäkologin saß und irgendwie so ein bisschen versuchte zu erklären, was so ist. Und dann sagte sie ganz süß, meinte sie, ach, auf sie ist kein Verlass mehr. Ich so, scheiße, genau. Irgendwie ist auf mich eben gar kein Verlass mehr. Also ich bin nicht mehr zuverlässig. Gestern sage ich, ich will so und 3 Stunden später sage ich, nee, tut mir leid, ganz anders. Und klar hat alles auch so seine Schattenseiten, aber grundsätzlich würde ich das auch sehr unterschreiben, dass das was ganz Beruhigendes hat, dass es eben nicht mehr so wichtig ist, was die jetzt so im Außen alle denken und ob ich passend bin oder nicht. Und auch so ein bisschen egal.
Ja. Und du erwähnst auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass, als wir mit dem Buch angefangen haben, war uns das auch noch nicht so bewusst. Mhm. Wir haben auch Sheila Delis gelesen, aus dem englischsprachigen Raum einige Bücher. Und das mit diesen, was die Hormone alles prägen und beeinflussen, das ist noch so, also ich glaube, es ist immer noch ein Tabuthema. Ja, das total. Bricht jetzt langsam auf, weil viele sprechen jetzt darüber. Es gibt das eine oder andere Buch, oder? Aber also auch diese Frauen, mit denen wir gesprochen haben, so viele hatten das auch schon früher, als man das so denkt, dass man das haben könnte, ja. So erste Änderungen. Das ist ja dann noch nicht die volle Ladung, aber vielleicht in einer Hinsicht. Und dann setzen sich Frauen 2 Jahre lang oder so mit den Beschwerden auseinander und es kommt niemand darauf.
Keiner hilft, ne?
Keiner hilft, keiner sagt, könnte vielleicht eine Hormonveränderung sein. Mhm. Also nicht mal viele Gynäkologen und Gynäkologinnen vielleicht auch gehen darauf ein. Also ich denke, das ist wirklich toll, dass das jetzt so, bei uns ist das ja nur am Rande thematisiert, aber dass das jetzt so ein Thema wird und dass da viel dazu zu lesen gibt, weil also ich höre auch immer wieder dass von vielen Frauen, dass sie mit ihren Müttern gar nie über das Thema gesprochen haben. Mhm. Also Menstruation, ja, aber das
ja, quasi auch nicht,
das andere vielleicht. Thema. Ja,
ja vielleicht aber mal war, also, mal wenn das. Ich mich richtig erinnere, war auch relativ schnell abgehakt. Also ist halt so, hier ist eine Tüte Tampons so ungefähr und enjoy. Ja. Das war jetzt irgendwie kein großes Thema. Und Geburt, also ich habe auch 2 Kinder, muss ich auch gestehen, bin ich auch irgendwie so reingestolpert und dachte, ja, also läuft schon irgendwie. War ein ganz schöner Cocktail dann an Hormonen und allem, was dazu gehört. Da gab es nie irgendwie eine, ich hätte auch nicht danach gesucht. Das kam auch, also sicherlich wäre irgendwas da gewesen, aber das war auch irgendwie nicht Thema, also auch in Freundeskreisen nicht. Und jetzt Menopause, gut, jetzt beschäftige ich mich damit noch nicht so sehr, aber trotzdem ist das immer mal präsent, ist immer mal da, weil das eben auch früher ein Thema sein kann.
Genau, das fängt ja zum Teil schon Ende 30 an, ne? Und dann ist eben diese Perimenopause, ne? Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Ist ja auch ein Begriff, den kein Mensch kennt, also ich jetzt auch erst ganz neu. Aber deswegen war das echt toll in eurem Buch, weil da eben irrsinnig viel Inspiration auch drin ist. Es kriegt dadurch was sehr Leichtfüßiges.
Ja, schön. Das wollten wir wirklich unbedingt. Eben so dieses, dass es jetzt nicht so ernst und traurig oder nur nachdenklich ist. Das ist es ja zum Teil schon auch. Aber uns ging es schon primär darum zu zeigen, es geht ganz vielen ähnlich. Viele Fragen sind die gleichen oder ähnlich geprägte Fragen. Ja, und
welche Geschichte hat dich denn am meisten inspiriert oder welche Geschichten?
Ja, es gibt verschiedene. Also persönlich muss ich sagen, das ist jetzt weniger eine der inspirierenden. Also im ersten Teil sind eher die inspirierenden Interviews. Mit Frauen über ihr Leben und im zweiten Teil, der ist ja eher so servicelastig und da geht es um
Tipps
und das Gespräch mit über die Finanzen und die Altersvorsorge hat mich sehr beschäftigt, weil ich irgendwie gemerkt habe, auch da ist so die Ausbildung in dem Thema ist so nicht vorhanden.
Bei den Frauen?
Kürzlich bei den Frauen, oder? Mhm. Das ist noch immer so, ich habe kürzlich mit einer Freundin über das gesprochen, die hat sich so von einem Institut beraten lassen, die weiß jetzt, die ist 45, die weiß jetzt, wie es um ihre Altersvorsorge steht, was sie machen muss, um das zu verbessern, wenn sie weiß, also man muss mal ausrechnen, wenn man irgendwie dann pensioniert ist, mit wie viel Geld man dann quasi im Monat auskommen muss. Und das macht keine von uns. Das ist okay. Unfassbar eigentlich. Ja. Und wir haben beide Töchter. Meine ist 13, die Tochter meiner Freundin, die ist 21. Und meine Freundin, die finanziert jetzt ihrer Tochter auch so eine Finanzberatung. Mhm. Weil wir haben gefunden, eigentlich müsste man das in der Schule zum Ausbildungsstoff machen. Mhm. Ist irgendwie viel relevanter als irgendwie unendliche Flächen berechnen, in meiner Optik.
Ja, ich hätte mehrere Fächer, die ich streichen könnte.
Ja, und so Lebensschule. So. Ja.
Also ich muss gestehen, ich habe da auch echt noch großen Nachholbedarf.
Ja, ich genauso.
Weil meine Schwester zum Beispiel ist da sehr in der Verantwortung und kümmert sich um sich. Aber ich habe da, das ist einfach noch ein totaler Blindspot bei mir.
Ja, das ist...
Da habe ich auch immer abgegeben.
Eben, man gibt so
ab, oder? Und dann denkt man, es läuft, aber jetzt bin ich an dem Punkt, ich bin getrennt seit kurzem. Das heißt, ich bin komplett auf meinen eigenen Füßen. Das heißt, ich muss, das sind meine Hausaufgaben, die ich jetzt machen muss.
Ja.
Und das unbedingt. Scheint offensichtlich eben normal zu sein oder viel zu
gehen. Ja, es ist sehr verbreitet. Oder? Ich habe mit Claudia Müller gesprochen fürs Buch und sie arbeitet immer mit so Personas, sodass man sich das vorstellen kann. Das ist natürlich ein klassischer Fall, oder? Mhm. Und eben, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Arbeit ausschaut, aber viele Frauen reduzieren dann noch ihr Pensum oder hören ganz auf und eben sprechen nicht darüber mit dem Mann, wie das eigentlich alles finanziert sein soll, falls man sich trennt, oder? Mhm. Und ist ja auch eine große Realität. Also das hat mich einfach, ich habe irgendwie, also ich fand es sehr tröstlich, dass sie gesagt hat, es ist nicht zu spät, jetzt sich darum zu kümmern. Also quasi jeder Monat ist irgendwie gut, indem man was macht, oder? Genau, und das ist ein bisschen die schmerzhafte Einsicht, dass es noch ein bisschen einfacher wäre, wenn man schon Mitte 20 oder Anfang 20... knapp verpasst. Aber eben, es ist, wir wollen ja auch keine Angst machen, aber das hat mich einfach persönlich, das habe ich wahrscheinlich so am stärksten mitgenommen, rein so informativ. Und inspirierend fand ich natürlich alle Frauen sehr, immer wieder denke ich an das Gespräch mit Mirna Funk, die einfach so eine starke Haltung entwickelt hat mit diesem, sie lebt dieses, es ist mir völlig scheißegal, was alle anderen von mir denken.
Mal gucken, welche ist
Hauptsache, das? Ich funktioniere und meine Tochter, ich bin, wenn ein Vorbild dann für meine Tochter, das mit dieser Konsequenz, mit der sie das durchzieht, das ist schon sehr, so hat mich beeindruckt. Und dann verschiedene Geschichten, auch viele, also ich bin auch geschieden vom Vater meiner Kinder, jetzt auch schon 5 Jahre oder 6, jetzt auch schon ein bisschen länger, aber diese Trennungszeit ist natürlich auch in diesen Altersumbruch zwischen 38 und anfangs 40 gefallen. Und die Frauen, die von ihren Trennungen, wie sie dann wieder aufstehen und weitergehen, zu hören, wie andere Frauen das erlebt haben, auch noch in dieser Zeit, wo eben auch noch andere Dinge sich ändern und berufliche Entscheide anstehen. Ja, das
war schon viel.
Ja.
Und sind das all die Frauen, die ihr interviewt habt, oder andersrum, hattet ihr noch 10, 20 mehr, dass ihr gesagt habt, wir machen große Runde erstmal und sezieren dann nachher, wer am besten passt?
Nein, also die Entstehungsgeschichte des Buches ist etwas Spezielles, ging sehr schnell. Wir haben die Zusage des Verlages Mitte März letzten Jahres bekommen. Also die Idee stand da schon fest, wie wir das machen möchten. Wir hatten dann eine ganz lange Liste mit Frauen, die wir spannend fanden und haben auch noch weiter recherchiert. Dann mussten wir aber diese Gespräche alle in relativ kurzer Zeit, Juli, August haben wir diese Gespräche geführt. während der Pandemie. Also die meisten, wir haben uns das ganz schön vorgestellt, dass wir dann aus Zürich nach Wien und nach Hamburg.
Das haben wir im Podcast auch gemacht. Wir haben den ja in Corona auch gegründet.
München reisen und da diese tollen Frauen treffen, mit denen wir in ihre Lieblingscafés gehen. Und dann haben wir alle bis die Schweizer Gespräche und einige in München. Nach München sind wir dann in diesem kurzen Slot im Juni, wo es ein bisschen besser war, sind wir mal einmal hingereist. Genau, also es war dann wirklich Auswahl. Wir fragen jetzt mal an, wenn wenn unsere Wunschkandidaten mitmachen, dann machen wir das. Und es gäbe aber natürlich noch unzählige. Es wäre natürlich auch eine tolle sonstige Serie oder auch ein Podcast. Oder, also,
vielleicht ist es nur ein Anfang.
Vielleicht,
ja. Oder schon mal ein Anfang.
Genau, ja.
Ich habe ja mit Freude auch festgestellt, dass auch Ranghild Strauss in dem Buch ist.
Ja,
genau. Die hatten wir auch im Podcast.
Ja.
Und die habe ich auch gleich angeschrieben. Ich habe gesagt, so Ranghild, vielen Dank, dass du auch in dem Buch bist. Kommst bitte auch noch mal zu uns. Und das macht sie jetzt auch. Das
ist schön. Ja.
Ja, und das ist total schön, finde ich. Oder da habe ich das auch wieder festgestellt, dieses Frauennetzwerk, was das kann.
Ja.
Also das ist ja auch, also neu ist jetzt das falsche Wort, aber das macht schon enormen Spaß. Und da
naja, was für mich neu ist zumindest, ist, ich habe Frauen untereinander eher als stutenbissig und sich gegenseitig etwas nicht gönnend erfahren. Und merke aber komme in den letzten Jahren immer mehr in diesen Genuss von den positiven Seiten, also von dem sich gegenseitig halten, stärken, Wärme, Liebe oder was auch immer gebend einfach. Das ist neu, tatsächlich. Also.
Das ist interessant. Ich habe das eben selten erlebt, diese Stutenbissigkeit. Ich kenne das nicht so aus meiner beruflichen Zeit und auch privat nicht.
Nee, ich kenne das auch nicht so, aber es ist.
Ich versuche auch immer ein bisschen gegen dieses Klischee anzukämpfen, weil ich habe zum Beispiel mal auf einer Redaktion gearbeitet, wo es fast nur Frauen gab und das war wirklich problemlos so. Und darum erzähle ich auch oft davon, weil ich auch möchte, dass man die guten Beispiele kennt. Aber ja, das ist sicher eine Realität. Und dann liegt es vielleicht schon auch vielleicht am Alter, dass man dann irgendwann nicht mehr so im Wettbewerb steht in gewissen Themen so und ein bisschen entspannter ist vielleicht oder sich das auch mehr gönnt den anderen. Ja, weil man vielleicht das selber auch erlebt hat, wie gut es ist, wenn einem das widerfährt.
Ja. Kriegst du denn Zuschriften von Lesern?
Ja, auf Instagram haben wir viel Feedback von Frauen, die das Buch gelesen haben und es posten. Und eben, also das Feedback, das mich fast am meisten gefreut hat, waren zwei. Eines war von einer Frau in deinem Alter. So.
Katinka?
Die Katinkas Alter, die gesagt hat, das nimmt mir jetzt wirklich die Angst. Okay, ja, das ist schon mal einiges erreicht, wenn das zumindest eine Frau so liest. Und eine andere Frau hat geschrieben, hätte es das doch schon vor 4-5 Jahren gegeben, als ich da irgendwie in diesen Fragen rumschwirrte und so dieses, ja, eben.
Also Angst habe ich Angst erfüllt mich nicht, ganz im Gegenteil, aber allein der Titel, das neue 40, das ist so, ja, das ist so, das stimmt mit meinem Gefühl. Also das erste Leben in Anführungszeichen ist irgendwie abgeschlossen oder der erste Teil oder einfach wieder ein Schritt, es kommt was Neues und das neue 40, das ist so, ja, cool, ich freue mich. Also ich glaube, das wird schön und spannend und ich habe Freundinnen, die sind irgendwie Anfang 40, die sagen, ey Katinka, du machst dir noch nicht mal ein Bild, wie geil das ist, ansatzweise. Also ich bin sehr gespannt, Cisa, wenn du das Buch Ende der Woche wieder mit nach Hamburg bringst und ich dann drin rumstöbern kann.
Ja, aber es ging mir tatsächlich auch so, also so wie du es jetzt gerade beschreibst. Also ich bin sehr gerne 40 geworden und hatte das Gefühl, da gingen so viele Türen auf. Also ich habe damals das auch super groß gefeiert Und die Einladung war so ein zusammengefaltetes Ding. Und wenn man das dann aufmacht, also ein Papier, dann, das war wie so ein Schmetterling, den man dann aufgemacht hat. Und das entsprach wirklich genau dem, dem Gefühl, wie es dann war. Also ich habe dann relativ viel Prozessarbeit da ab Anfang 30 reingesteckt, bis es dann quasi zu dem Schmetterling wurde. Aber war irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich bin da richtig in der Zeit und in dem, wie es gut ist für mich. Und es ist, wenn wir jetzt mal die Lebenserwartung von Frauen, wo ist die irgendwo? 80, 85?
Ich glaube 86. Also es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an. Ich glaube in der Schweiz 86. Aber ja, ungefähr um das.
So, also dann ist ja 40 jetzt nicht ganz die Hälfte, aber deswegen ist schon an der Stelle ganz hilfreich, sich ein paar Gedanken zu machen.
Ja, ich glaube, das ist halt schon, das ist auch ein Unterschied, oder? Jetzt nicht zu unseren Müttern, aber halt vielleicht noch ein paar Generationen vorher. Mhm. Es geht noch so lange, oder? Eben die Leben, also man kann jetzt wirklich noch was machen, was ändern, was erleben, sich vielleicht nochmal neu erfinden, wenn man das möchte, oder? Also auch kein Zwang, aber und dann hat man ja nochmal 20, 30, 40 Jahre, oder? Und das ist schon, also diese, wie sich die Lebenserwartung verändert hat. Wir haben das, glaube ich, im Editorial oder in der Einleitung aufgenommen. Das, nur schon in 100 Jahren war die ja ganz woanders, diese Lebenserwartung.
Total.
Das ist verrückt. Wir können heute irgendwie 2, 3 verschiedene Lebensentwürfe in ein Leben packen. Und ja, das kann man als Chance sehen. Ja.
Und das dann auch erleben. Also erstens sehen. Und zweitens dann leben und da Feuer reingeben. Also meine Gynäkologin sagte vor ein paar Jahren, naja, also wissen Sie, vor 100 Jahren in Ihrem Alter, dann haben Sie da irgendwie noch ein bisschen auf der Ofenbank gesessen und haben zugeschaut, wie die ganzen Jüngeren natürlich das ganze Zeug machen. Und wenn Sie es gut hatten, dann konnten Sie auch noch eine Marmelade einkochen. Mhm. Aber ansonsten war es das dann.
Ja.
Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter ganz oft sagte, naja, eure, was war denn das dann, Urgroßmutter oder ihre Urgroßmutter oder so, die war ab Anfang 30 im schwarzen langen Kleid.
Ja.
Weil da war Schicht.
Ja.
Das war's dann.
Ja, unvorstellbar. Das ist wirklich schon verrückt, was sich in so kurzer Zeit verändert.
Genau, weil es wirklich eine kurze Zeit.
Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ein bisschen, manchmal ist man so ein bisschen atemlos, weil man in jedes Jahrzehnt ist so viel geschehen und irgendwie, ja, auch historisch und eben was Lebensstil und gesellschaftliche Veränderung betrifft, schon ein verrücktes Jahrhundert. Und wir stehen eben darum, also wir haben das neue 40, diesen Titel eigentlich gewählt, weil wir von dieser These ausgegangen sind, dass es so anders ist für uns wie für unsere Mütter. Aber das ist eigentlich die viel schönere Interpretation, die Katinka gemacht hat, eben so das neue Kapitel jetzt so. Und es ist eben auch noch lange nicht das Letzte.
Was kommt denn bei dir als Nächstes?
Ja, ja, ich habe immer sehr viele Ideen und auch schon etwa 3 neue Buchideen. Bin aber jetzt beruflich sehr, sehr eingespannt. Habe
einen, du bist großen, beim Zürcher Tagesspiegel.
Nein, ja, so ähnlich, genau. Das Pendant, aber Tagesanzeiger heißt die Zeitung.
Tagesanzeiger,
genau. Mhm. Das ist eine große Schweizer Zeitung und ich bin da Co-Chefredaktorin zusammen mit einem Kollegen und ja, das gibt sehr, sehr viel zu tun. Ich konzentriere mich zurzeit vor allem auf das und auf meine beiden Kinder, die 10 und 13 sind. Es gibt schon auch immer noch viel zu tun. Aber ja, viele Themen und auch das eine oder andere, das aus diesem Buch herausgehen würde. Also was mich auch stark beschäftigt, ich habe eine Patchwork-Familie, ich habe einen Partner, der 2 Töchter hat mit 2 verschiedenen Müttern und auch ein bisschen in der Schweiz verteilt und ich lebe in einer Siedlung mit meinem Ex-Mann in der gleichen Siedlung, also wir sind Nachbarn und Freunde und wie wir das leben, das ist auch oft Thema in Freundeskreisen, die Anforderungen von diesen modernen Familienmodellen und auch die Chancen und Freuden. Ich habe ein Essay im Buch darüber geschrieben, dass ich eben das so schön finde, dass man in Skandinavien von der Bonusfamilie sprechen, ja, nicht von der Patchwork-Familie.
Wir sprechen auch von Thema. Bonus.
Ja.
Also jetzt sind wir noch nicht, ich zumindest bin noch nicht in dem neuen Rahmen, sage ich mal, angekommen.
Ja.
Das wird sicherlich alles noch dauern, aber du sprichst mir da an der Stelle wirklich aus dem Herzen, weil man sich trennt, muss nicht automatisch bedeuten, dass man nicht wieder miteinander spricht.
Ja.
Ganz im Gegenteil, das ist eine Chance, die Beziehung auf eine andere, neue Ebene zu heben.
Ja.
Und wir haben das sehr, sehr, also mein Ex-Mann und ich, wir haben es sehr gut miteinander.
Mhm.
Respektvoll. Klar geht es viel um die Kinder und ich bin mir sicher, da gibt es aber auch, die Ironie ist, ich werfe das einfach jetzt mit rein, auch wenn es very, very personal ist. Wir haben heute Hochzeitstag und haben heute Morgen geschrieben. Und ich denke tatsächlich in Dankbarkeit an die 10 Jahre zurück. Und er hat dann geschrieben, ja, er fühlt es genauso und da kommt vielleicht irgendwann ein neues Datum, was wir dann anders feiern. Also ein anderes Datum, neues Kapitel. Und das finde ich so schön, weil meine Idee von Scheidung und Trennung war immer, das ist das Ende.
Mhm.
Und dann redet man nicht mehr miteinander und dann hasst man sich. Und ich wusste nicht, dass es in Skandinavien so anders gelebt wird, so wie du das jetzt gerade beschreibst. Also ein mehr Miteinander, so fühlt sich das an.
Aber ja. Ist das jetzt typisch für Skandinavien?
Also ich glaube, eine Freundin von mir ist Schwedin. Sie hat auch lange in der Schweiz gelebt und ist jetzt seit etwa 10 Jahren zurück in Schweden. Und sie hat mir schon früh erzählt, dass halt so dieses, man trennt sich und dann hat man vielleicht nochmal eine Familie und so eben dieser Begriff der Bonusfamilie und der Bonuskinder und das ist einfach schon seit etwa 15, 20 Jahren wohl da einfach etabliert, dass man das so sehr viel normaler betrachtet, glaube ich, als in Deutschland und der Schweiz, so, wo das schon noch das Narrativ sehr negativ und Stiefmutter, die klingt schon ganz anders als Bonusmama.
Na gut, das kommt natürlich schon aus den Märchen,
ja,
dass die Stiefmutter per se böse.
Und aber auch Patchwork, oder darüber habe ich geschrieben, das klingt so nach
Flickenteppich.
Kaputten Flickenteppich. Mhm. Und also ich glaube, es ist mehr so das Narrativ und so die Haltung, die anders ist. Dass es, ich glaube auch viele Prominente stehen auch schon ganz lange dazu und gehen mit ihren neuen Kindern und den alten Kindern und der Ex-Frau und so auf die Cover der Magazine. Es ist, glaube ich, ein bisschen ein leichterer oder unbeschwerterer Umgang damit. Und das ist also ein bisschen, was man sieht, das kann man sich auch für sich selber vorstellen. Ich glaube, das ist schon ein Thema, ja. Aber eben, ich glaube, jetzt im deutschsprachigen Raum ist die Auseinandersetzung eben auch so ein bisschen eine leichte, positive Art und Weise, wie wir jetzt zum Beispiel das mit den Frauen gemacht haben, mit dem 49. Das findet noch nicht so stark statt. Also vielleicht könnte eine nächste Stoßrichtung dieses Thema sein. Genau.
Dass es da noch Bedarf
gibt
oder wie das noch cremiger gehen könnte? Oder?
Vielleicht. Oder einfach auch wieder so dass ein bisschen zeigen, was es da alles... Ich werde sehr oft nach meinem Lebensmodell gefragt und wie habt ihr das dann gemacht und wie ist denn das für die Kinder und so. Und ich glaube eben von Menschen zu lesen, wie sie es gemacht haben und wie sie es leben und wie sie es fühlen vor allem auch, oder wie es auch Katinka gesagt hat. Ja, ist immer auch wieder diese Inspiration. Man muss es ja dann nicht gleich machen, aber kann sich vielleicht die eine oder andere Idee abschauen.
Genau. Und auch, weil haben wir gestern auch ja mit Thomas Meyer natürlich drüber gesprochen, wieder den Schmerz auch mitzunehmen und das eben auch zu benennen. Das finde ich irgendwie auch, oder fände ich, glaube ich, relevant, dass das Raum bekommt.
Ich glaube auch, der Schmerz, das zeigt sich auch so im Kleinen. Auch bei diesem Essay über die Macht der Worte oder eben etwas Bonus zu nennen statt Patchwork. Oder Und ich meine, was ich zum Beispiel hatte, ich hatte so eine kleine Trauerphase um meinen Kosenamen, der mir mein Ex-Mann gesagt hat, der wurde so zum Begriff, der ganze Freundeskreis hat mich am Ende so genannt. Und dann fällt das ja weg. Mein Ex-Mann kann mich ja dann nicht mehr so nennen. Das ist irgendwie komisch. Das geht dann irgendwie wie zu weit, weil es sehr intim ist. Aber trotzdem habe ich so wie einen Namen, der mich 15 Jahre lang begleitet hat, habe ich einfach nicht mehr, oder? Das ist ein kleiner Schmerz, aber
kann auch ein sehr großer sein.
Kann auch ein großer sein. Ja, einfach. Und das haben wir natürlich auch jetzt im Buch gemacht. Also es erzählen alle von schmerzlichen Erfahrungen und Erlebnissen, die sie zum Teil auch sehr stark geprägt hat. Das kann man auch nicht jetzt wegbeschönigen. So. Ich glaube, das fällt auch sehr oft oder ist sehr oft gefallen, dieses wir sind zu den Frauen geworden, die wir sind, wegen all diesen schönen und schmerzhaften Bausteinen. Ja.
Das stimmt. Wollen wir nochmal das Thema Haare?
Haare. Ja.
Weil das, deswegen habe ich das auch so gerne.
Dein Lieblingsthema ist, Caesar?
Nö, das ist nicht mein Lieblingsthema. Aber das Thema weiße oder graue Haare ist natürlich in deinem Alter, in meinem Alter ein großes Thema. Und ich habe natürlich Freundinnen, die auch ganz früh schon weiß geworden sind und die ab 20, 25 nur noch beim Friseur waren.
Ich auch, ja.
Genau, und da hast du eben auch eine Geschichte zu und das fand ich total interessant und schön, wie du das geteilt hast und was das für eine Metamorphose dann auch ist.
Ja, ich habe auch ganz jung schon erste weiße Haare gehabt. Meine Mutter war auch ganz jung. Ich kann mich nicht an sie erinnern, ohne weiße Haare. Also sie war auch Mitte, Anfang 30 war sie weiß.
Das heißt, sie hat nicht gefärbt.
Sie hat nicht gefärbt. Und sie wurde auch immer älter geschätzt. Das habe ich oft erlebt so als Kind, dass sie nach ihrer Rentnerkarte gefragt wurde oder so. Und darum habe ich immer gedacht, ich färbe meine Haare. Falls ich auch so jung weiße habe, färbe ich sie, bis ich irgendwie 80 bin. Ich fand das richtig, weil sie hat so wunderschöne knallblaue Augen und sie war immer so eine schöne Frau in meinen Augen und immer haben alle wegen den weißen Haaren sie so alt gemacht. Und dann habe ich tatsächlich wirklich ab Anfang 20 die ersten und die kamen danach schnell und ich habe sie immer gefärbt. Und sie wachsen so schnell. Ich war dann auch jetzt am Ende, war ich alle zwei Wochen habe ich sie gefärbt. Einmal zu Hause und dann beim Friseur immer so abwechslungsweise. Also wahnsinnig viel Zeit und Geld und vor allem auch meine Kopfhaut. Die war dann zum Teil auch immer so trocken und manchmal auch entzündet. Und dann habe ich mal auf einer Vorferien hatte ich keine Zeit mehr, den Ansatz zu färben. Und dann hat eine Hamburger Freundin von mir auf der Durchreise, Suse Karloff, man kennt sie oft auch, hat das gesehen, hat gesagt, das könnte super werden, weil das so dicht ist, das sind so viele. Und ich war das ein bisschen... Und da war ich auch
hast du einen von Knall?
Bist du wahnsinnig. Ja.
So ein bisschen. Und dann hat das aber so ein bisschen prozessiert und hat sie mir mal so eine Story geschickt von einer Amerikanerin, etwa auch in meinem Alter, die dann so einen Zeitraffer zeigt, wie sie ihre Haare dann zuerst entfärbt und dann rauswachsen lässt. Und so fand ich so, ja, vielleicht. Und dann irgendwie so aus dem Bauch heraus, kurz nach meinem 42. Geburtstag, fand ich so, ja, jetzt habe ich genug, ich will irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich das angefangen. Und das war dann schon, mein Sohn fand es ganz schrecklich. Der war da 7 oder 8 und hat das wirklich halt auch mit alt in Verbindung gebracht. Und sein Großvater ist kurz vorher gestorben und ich glaube, der hat wirklich so die Verbindung gemacht.
Und jetzt
weiße Haare gleich alt, gleich die sterben dann. Und ja, muss ich ein bisschen erklären. Und dann habe ich aber so viel, schon beim Rauswachsen, als man dann den Ansatz langsam sah, so viel positives Feedback gehört. Ich hatte sie dann meistens zusammengebunden und dann sieht man auch so die alte Haarfarbe nicht so gut. Und wahnsinnig viele Frauen aus meinem Umfeld haben mich darauf angesprochen, dass das so schön ist und auch mutig. Und
was hast du lieber gehört? Mutig oder schön?
Ja, beides. Aber schon, ja, Also es fanden auch viele, dass es zu mir passt und das war fast das irgendwie Schönste, weil dieses Färben, das ist ja immer ein bisschen nicht ganz das Echte und ich hatte sie dann lang eher blond, weil man dann eben auch den Ansatz nicht so schnell sieht und so und das, ja, und dann einfach so, dass das meine Naturhaarfarbe geworden ist in dieser Zeit, in der ich sie immer gefärbt habe, oder dass das so zu entdecken und dass das aber wahrscheinlich vielleicht sogar die beste Farbe für mich sein könnte, so dieses langsam Bemerken dieser Tatsache. Und dann, also als dann dieser Prozess vorbei war und sie wirklich mehr oder weniger rausgewachsen waren, das war wirklich echt ein schönes Erlebnis, weil ich wirklich selber finde, es steht mir, ich fühle mich wohl, ich verbringe keine Zeit mehr beim Friseur und es gefällt irgendwie auch meinem Partner, meinen Kindern. Und ich etwa einmal im Monat oder mehr werde ich auf der Straße von Frauen angesprochen, die finden, wow, das ist so schön und ich möchte das auch machen.
Wahnsinn.
Ja, das ja, ist ein schönes Erlebnis irgendwie.
Total schön.
Mein
aber
Weg zu meinen weißen
Haaren. Ja, also kann ich so bestätigen. Ja. Also es steht dir erstens total gut.
Dankeschön.
Du bist natürlich auch sehr hübsch und hast ganz tolle Haare. Das kommt ja ein bisschen dazu.
Ja, das stimmt natürlich. Also das hat mir dann, ich habe dann eine Geschichte für das Magazin, für das ich damals gearbeitet habe, geschrieben und bin dafür auch zu einem so Zürcher Promi-Friseur gegangen und der hat das dann schon auch gesagt. Oder dass die Haare sehr gesund und sehr dicht und sind, hat es vielleicht auch eine andere Wirkung. Als wenn das einfach so einzelne Strähnen sind, die vielleicht auch eine andere, das ist offenbar auch oft das Problem, dass die weißen Haare ein bisschen eine andere Konsistenz haben, okay, als die noch farbigen, und dann ist es zum Teil ein bisschen so ein, vielleicht ja, sind die Haare dann ein bisschen wirr oder
nicht Fisch, nicht Fleisch, meinst du? Also man weiß nicht, so?
Genau. So, und das ist anscheinend für viele so ein bisschen ein Hinderungsgrund, damit vielleicht noch zu warten oder das nicht zu machen. Ja.
Und dann hast du aber auch dein Styling so ein bisschen angepasst, weil das finde ich alles total relevant, weil was machen wir uns für Gedanken als Frauen im Leben? Wie sind die Haare? Wie ist das? Was ziehen wir dazu an? Und nur eine ganz kurze Geschichte. Ich habe mir zwischendurch die Haare mal ganz kurz geschnitten.
Mhm.
Und da war ganz viel ganz toll dran. Und ich habe eine einzige Freundin, die immer kurze Haare hat. Und die nahm mich nur zur Seite und sagte, pass mal auf, Franziska, bei kurzen Haaren geht es nur darum, dass du keinen Schnitt hast, der praktisch sein soll.
Mhm.
Weil dann bist du raus. Also dann ist es so nach dem Motto, ich habe 4 kleine Kinder und ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr für mich, also hacke ich mir die Haare ab und dann gucke ich auch besser nicht in den Spiegel.
Ja.
Und da hast du aber eben auch so ein paar Sachen geändert oder einen anderen Fokus, glaube ich.
Ja, genommen. Also dieser Friseur, der mich da begleitet hat beim Rauswachsen lassen, der hat mir einfach gesagt, ja, also was einfach ein Thema ist natürlich die Farbe, oder? Also es ist natürlich weiß und es verändert auch ein bisschen den Hautton, wenn das Gesicht nicht eingerahmt ist von etwas Farbigem, und das unterschätzt man ein bisschen. Ich merke das, also ich habe zum Beispiel, ich habe viel weiß, grau, schwarz und auch so beige getragen. Oder so grau-beige.
Ja. Ich glaube, bei mir gibt es nichts anderes.
Also
Caesar wartet seit Jahren drauf, aber ich habe jetzt ich zeige Ihnen kurz in die Kamera, einen gelben Pullover. Ich glaube, es ist das einzige gelbe Kleidungsstück, was ich in meinem, das einzige Kleidungsstück überhaupt in Farbe, was ich besitze.
Ja,
und alle sind so, oh mein Gott, what's happening?
Ja, wow, ja, also sehr sommerlich.
Ich finde es auch hübsch.
Ja. Ja, also das ist, also falls du das auch mal angehst.
Na, Caesar versucht es schon seit 10 Jahren oder nicht ganz so viel, aber Caesar versucht es schon seit ein paar Jahren und hat auch Hoffnung, dass dann auch Farbe in meine Haare tritt.
Immer, klar.
Ja. Also für mich war das mit den weißen Haaren ein Beschleuniger in dem Thema, weil eben ich hatte offenbar eine ähnliche Garderobe wie du und dann habe ich gemerkt, dass also beige geht wie gar nicht mehr. Das ist dann alles so hell und
ein einziger
fast
Brei.
Noch schlimmer als weiß. Also weiß ist eigentlich noch okay.
Mhm.
Schwarz, je nachdem wie. Ich glaube, Also ich habe sehr, sehr viel Schwarz und das wird immer weniger jetzt. Aber das trage ich schon noch gern. Aber viel mehr Farbe, ja. Viel mehr Farbe und auch, ich habe schon vorher so roten Lippenstift getragen, wenn ich so wach wirken wollte. So ein bisschen. Und das ist noch verstärkt. Also wenn ich wirklich so präsent wirken möchte oder wichtige Sitzungen habe, dann trage ich meistens Lippenstift, um einfach so ein bisschen Farbe reinzubringen, ja. Aber das ist schon so. Und also eine andere Tipps von diesem Friseur waren, also es fällt halt einfach auf, oder vor allem wenn es so weiß ist oder so durchgehend wie bei mir, das zieht halt so den Fokus aufs Gesicht. Also er hat gesagt, man muss dann schon auch gepflegte Zähne und Hände und alles haben. Also so, dass also nicht, dass jetzt das vorher irgendwie hoffentlich bei mir der Fall war, dass es dass ich irgendwie ungepflegt gewesen wäre. Aber ja, das war so ein Rat, den er mir noch mitgegeben hat. Mhm. Und ja, so ein bisschen. Ja, es ist ein Look, oder? Es ist stärker ein Look, glaube ich, als die Haarfarben, die ich vorher hatte. Und ja, kann man so ein bisschen drauf schauen, ob das so der Gesamtlook passt. Ja,
aber es ist ein schöner Ausdruck, dass es eigentlich ein stärkerer Look ist. Das finde ich echt toll. Und eben passend. Zu dir.
Ja.
Und das, da kommen wir dann vielleicht nochmal zurück zu diesem, das neue 40, dieses, was passt eigentlich zu mir?
Ja.
Das machen wir uns so. In frühen Jahren ist es nicht so die Frage, da wollen wir ja eher passend sein, genau, und uns anpassen und nehmen so jeden Trend mit, was ja auch sehr viel Freude macht, der so unterwegs ist. Und roundabout 40 dürfen wir uns erlauben, das eigene mehr zu machen.
Ja. Ja, ich meine, ich erhoffe mir immer für meine Tochter und andere junge Menschen, dass sie vielleicht das früher, dass das jetzt immer mehr kommt, dass man das auch schon früher erkennt. Mhm. So. Und ich glaube auch, da geschieht schon was so mit dem zu sich selber stehen und zu den eigenen, ja, Vorlieben und aber ja, ich glaube für uns, unsere Generationen plus minus 40, ja, wir haben das schon noch mehr mitgenommen. Dieses leichte Anpassen und dazu gehören möchten, müssen.
Ist ja auch, glaube ich, Mädchen, oder? Also vielleicht stimmt es nicht, aber ich weiß nicht. Aber da, für deinen Sohn gilt ja das Gleiche.
Ja, natürlich. Ja.
Das ist ja eigentlich für, also völlig geschlechtslos.
Ja. Das ist geschlechtslos, ja.
Ja. Was ist noch offen?
Ich überlege.
Das nächste Buch. Dauert aber noch ein bisschen.
Das neue 50. Nein, ich finde das, also ich kann dich nur, aber das ist natürlich auch mein Thema aktuell. Aber ich kann dich nur wirklich bestärken, dass zu schreiben, worüber du vorhin erzählt hast, weil das so, da ist so viel drin und es ist noch so negativ behaftet irgendwie auch. Also ich ganz viele Erfahrungen so gesammelt, ganz tolle Erfahrungen, ganz komische Erfahrungen, auch teilweise, dass man als dann doch plötzlich Single-Frau mit zwei Kindern bist du plötzlich irgendwie so ein bisschen persona non grata, weil du eben Wege gehst, die andere sich vielleicht nicht trauen zu gehen. Und wovor andere Angst haben oder was auch immer dann das Thema der anderen ist. Und das ist eigentlich was Altes. Eigentlich gehört das nicht mehr in unsere Zeit. Eigentlich sind wir schon gefühlt mehr und weiter gewachsen.
Ja, das ist interessant. Ich habe so eine Freundschaft verloren. Ich habe eine Freundschaft in meinem Leben verloren. Die entstand wirklich aus diesem Grund, ja, dass ich irgendwie als getrennt erziehende Mutter von zwei Kindern irgendwie nicht mehr in dieses Konzept gepasst habe irgendwie und vielleicht auch ein bisschen aufgezeigt habe, aber man kann das machen. Es ist anstrengend und schmerzhaft.
Aber ich kann glücklich sein.
Und ja, diese Freundin, das war irgendwie In ihrer Lebensphase war das irgendwie, die konnte nicht mit diesem Bild umgehen, das ja, hat vielleicht irgendwie zu viele Probleme in der eigenen Lebenswelt aufgezeigt, die man vielleicht angehen müsste, aber nicht mag. Und ja, und ich denke auch, es ist wirklich wichtig, auf die positiven Aspekte auch einfach hinzuweisen und das wohlwollender alles anzuschauen.
Mhm. Das ist schön, dass mehr Wohlwollen ist ja auch das Thema bei dem Podcast mit Britta Rolfs gewesen. Also mehr Wohlwollen.
Ja.
Ja, untereinander.
Schön, ja. Und da eben auch Vorbild zu sein, in dem mutigen Tun.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, das kennen wir aber alle, dieses, dass wir Freunde verlieren, wobei ich ja nie ausschließe, dass sie nicht nochmal wiederkommen.
Ja, vielleicht.
Ja, also das ist bei mir zumindest auch so. Also ich habe da nie irgendwie eine Tür zu. Aber ich lerne auch zu akzeptieren, dass ich mich nicht mehr nur passend mache und dass ich deswegen in Anführungszeichen unpassend bin für Freunde, denen das zu anstrengend ist.
Mhm.
Also, aber genau wie du sagst, weil sie selber irgendein Thema damit haben. Ja. Entweder schon das aus der Herkunftsfamilie kennen oder selber so viel Angst vor der Veränderung haben, dass es dann für sie leichter ist.
Mhm.
Das so zu sehen oder so zu agieren. Und das ist eben auch ein Segen des mindestens 40 sein.
Mhm.
Dass wir das dann durchwinken. Also es ist schmerzhaft, aber es geht trotzdem gut weiter.
Ja. Ja, ich glaube, das ist, es geht trotzdem weiter und gut weiter. Das fasst es echt schön zusammen. Ja, in allen Belangen, oder? Mhm. Ich glaube, das ist dieses auch ein bisschen dieses Resilienzthema, dieser Begriff, der jetzt so überall vorhanden ist. Aber ich glaube schon, dass das prägt viele Frauen in diesem Alter, oder dass man eben halt erlebt hat, getrauert hat, sich getrennt hat, oder man hat miterlebt viel Herausforderndes, aber auch viel Schönes, und es geht immer weiter.
Mhm. Genau.
Mhm.
Ja,
sehr schön. Glaube. Cisa, hast du denn unser Räucherschälchen dabei in Zürich? Natürlich. Oder ist das irgendwo noch?
Aber wir haben noch auch vergraben. Gestern schon. Nein, wir haben auch gestern schon geräuchert. So. Also, wir zünden immer am Ende einmal den Salbei an.
Mhm.
Kennst du das?
Nein.
Achso, das ist so ein altes schamanisches Ritual, dass man dann, also damit reinigst du die Luft oder die Energien. Jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass wir das reinigen müssten. aber wir sagen dann immer, du kannst was befeuern. Also irgendwas, was du dir wünschst, wie so eine Intention oder
Manifestation. Ja, was auch in die Welt getragen werden soll.
Genau. Du kannst aber auch irgendwas hier lassen, also an Themen, egal wie. Kannst du jetzt aussuchen. Geht aber nur, indem du das so, indem wir den Rauch aufsteigen lassen.
Könnte ich das übernehmen?
Kannst du auch gerne, ja. Aber du musst noch nichts sagen.
Sehr schön. Also mir klingt jetzt ein bisschen nach, dass mit diesem Wohlwollen und mit dieser Unterstützung unter Frauen, und ich glaube, das steckt sehr stark in unserem Buch, und das möchte ich in die Welt hinaustragen, dass das wirklich etwas sehr Schönes ist, diese Schwesternschaft unter Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten oder auch nicht Gleichgesinnten, sondern ja, einfach unter Menschen und Frauen im Besonderen.
Mhm. Schön. Und länderübergreifend.
Genau.
Ja, tatsächlich haben wir, jetzt fällt mir das gerade ein, eine sehr enge Verbindung ja zu den Damen vom Women's Hub, Elie Maren. Und die sind ja auch groß in Zürich. Da macht das Nele.
Stimmt, ja.
Nele Köber macht das.
Ja,
ja, also von daher spätestens, wenn die das nächste große Event machen, sind wir da.
Gut.
Und komm für die
gerne melden,
Sisterhood.
Ja.
Schwesternschaft vorbei.
Ja.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Priska.
Danke euch.